Ich sage einfach mal herzlich willkommen zum Apologetik-Seminar, obwohl es kein Seminar ist. Apologetik, wenn wir uns mal so ein paar Themen anschauen, dann haben wir natürlich, wenn wir vor so einer Wand stehen, ich tue mal so, als wäre ich so der Präsentator, ne, ihr seht mich da stehen und eine interessierte Zuschauerin. Und wir könnten jetzt natürlich fragen, was, weshalb Apologetik? Wir können uns beschäftigen mit verschiedenen Weltanschauungen, die neuen Atheisten, die Wissenschaft und die Entstehung des Universums. Wir können uns mit den zuverlässigen Berichten über Jesus beschäftigen, mit der Auferstehung Jesu, Moral gegen die Bibel, die Wunderzeichen der Schöpfung Gottes und so weiter. Ihr seht, wir können also verschiedene Themen uns anschauen. Ich möchte ein paar Dinge nur machen, ist relativ wenig. Und zwar gucken wir uns erstmal an, weshalb überhaupt Apologetik. Die Ursache für ihr Missverständnis von Apologetik liegt in der Hand, nämlich Apologetik klingt im Englischen wie apologize, was deutsch übersetzt heißt sich entschuldigen. Aber das ist ein total falscher Begriff. Bei Apologetik geht es nicht darum, sich zu entschuldigen, dass wir Christen sind, sondern es geht um die Verteidigung unseres christlichen Glaubens. Es geht darum, dass wir wirklich klare Argumente haben, wie vor einem Gericht, die deutlich machen, weshalb der christliche Glaube die Wahrheit ist. Denn es geht nämlich letztlich geht's um die Wahrheit. Und wir lesen dazu einen Bibeltext. Wer eine Bibel hat, kann sie mit aufschlagen, sonst lese ich es einfach vor. Um das richtig zu verstehen, was wir damit meinen unter Apologetik, haben wir einen Begriff, den Begriff Apologia aus 1. Petrus 3, Vers 15. Und da heißt es, seid allezeit bereit zur Verteidigung gegenüber jedermann, der nach einem Grund für die Hoffnung fragt, die in euch ist. Doch tut es mit Freundlichkeit und Respekt. Also was man jetzt schon klar aus diesem Text herauslesen kann, wenn wir den christlichen Glauben verteidigen, dann immer freundlich und mit Respekt dem anderen gegenüber. Und da kommen wir ganz schnell ins Hintertreffen oft, besonders wenn wir von jemandem angegriffen werden. Ja? Und dann sind wir emotional schon aufgeladen und dann gibt's das Gespräch. Ich habe zwei Schwiegersöhne, die beide Atheisten sind. Meine Töchter haben das inzwischen lange bereut, weil der Kampf in der Familie und dann um den Glauben, um den Sabbat, der ist permanent da. Und meine Töchter hatten am Anfang, ich weiß noch, wie meine Tochter eines Tages sagte, nachdem sie geheiratet hat, kann ich euch mal sprechen? Und dann haben wir uns getroffen irgendwo und hat sie gesagt, ich will nichts mehr von Gott wissen. Was sagt ein Papa, der seine Kinder liebt? Er denkt an den verlorenen Sohn oder die verlorene Tochter. Verlorenen Sohn, nämlich zu sagen, okay, wir werden nicht mehr drüber sprechen. Dafür haben wir dann doppelt und zehnfach mehr gebetet. Und wir wussten, irgendwann kommt die Krise. Und eine Krise ist oft das Mittel Gottes, um Menschen wieder nach Gott fragen zu lassen. Und so sind meine beiden Töchter wieder zum Herrn zurückgekehrt. Aber sie haben halt die Last der Diskussion. Mit beiden kann ich kein Gespräch führen. Also, ich darf gar nichts anfangen, meine Töchter auch nicht. Dann gibt's sofort Stress. Ich habe Weihnachten letztes Weihnachten vor einem Jahr, also vor 2 Jahren, das Weihnachtsfest, hatten wir mal die Familie so ganz eingeladen und dann habe ich mal den Versuch gemacht, habe gesagt, worüber ich mich freuen würde, oder es war mein Geburtstag, kann auch sein, nicht Weihnachten. Auf jeden Fall habe ich dann gesagt, es wäre mal schön, wir könnten mal so frei weg von der Leber miteinander über weltanschauliche Fragen reden. Oh, das war schon zu viel ausgedrückt. Ja, meinte dann der eine Schwiegersohn, ja, der ist Professor. Na, das gibt ja nur immer Streit. Ja, ich sage, habe ich denn mit euch schon mal gestritten? Nein. Ja, ich sage, von wem geht dann der Streit aus? Ich habe noch nie gestritten. Ich hatte mal mit ihm, der das gesagt hat, hatten wir ein paar Jahre vorher, war mal wieder Funkstille, weil ihm das zu viel ist, weil ich nur mal gefragt habe, ich würde ihm gerne mal, weil die Enkelkinder kamen ja immer zu uns und ich wollte ihm dann helfen, wollte mal sagen, sag mal, es wäre mal ganz gut, wenn du wüsstest, was für eine Einstellung die Adventisten so haben, was für eine Weltsicht, damit du keine Sorge hast, wenn die Enkelkinder bei mir sind. Ja, das angehört, war auch so, aber dann, und das ist bei ihm so das Problem, er ist ja narzisstisch eingestellt, dann war ich von ihm, ja, können wir mal machen, so. Und dann habe ich über meine Tochter dann gehört, wie er sich aufgeregt hat, dass ich das überhaupt versucht habe. Also diese permanente Angst, vielleicht ich könnte ihn bekehren. Dabei kann ich das gar nicht. Wir können niemanden bekehren. Das muss Gott machen. Wir können höchstens jemanden in die Richtung führen, wo er vielleicht dazu kommen könnte, Fragen nach Gott zu stellen. Wir werden uns da gleich noch mit beschäftigen. Lass mich noch mal einen Moment bei der Apologetik bleiben. Es ist in der Apologetik so, dass wir einen Weg finden sollten, wie wir unser Gegenüber, wenn es denn zulässt, dass wir mit ihm mal über Gott und die Welt sprechen, wie wir da einsteigen. Das werden wir uns angucken. Die Bibel ist ganz klar, ich gehe jetzt nicht in die Tiefe rein, könnte jetzt eine ganze Reihe Bibeltexte auch, könnten wir uns anschauen, wie Paulus in Athen war, wie er dort mit den Leuten gesprochen hat, wie Jesus immer wieder auch die Verteidigung des Glaubens praktiziert hat. Eins ist immer deutlich geworden, und das sollten wir uns von vornherein merken. Wenn wir überhaupt dazu kommen, dem anderen Beweisbarkeit des Glaubens zu zeigen, sollten wir es so machen wie Petrus und Paulus. Nämlich sie haben immer angefangen, bei den Propheten erfüllte Prophezeiungen darzustellen, Jesu Wunder und schließlich die Auferstehung Jesu. Das sind die 3 Hauptpunkte, die wir brauchen, um den christlichen Glauben zu untermauern und zu zeigen, dass er wahr ist. Ja? Aber da gibt's natürlich dann schon eine ganze Reihe Probleme und Einwände. Aber lass mich mal über die Apologetik ein bisschen sprechen. Also, warum Apologetik überhaupt? Ich habe hier bewusst dieses Bild En Garde. Es gibt ein Buch, das heißt auch so, En Garde von William Lane Craig, wie man den christlichen Glauben verteidigt. Ist teilweise für einige ein bisschen schwer zu lesen, aber er hat es relativ einfach gemacht. Obwohl es auch stark in die Philosophie geht. Christliche Philosophie ist hier ein ganz wichtiger Punkt. Das erste ist, was Apologetik überhaupt ist, nämlich Verteidigung des christlichen Glaubens, habe ich schon erwähnt. Ist Apologetik biblisch? Habe ich auch schon einen Bibeltext genannt. Den sollten wir wirklich ernst nehmen. Die Apologetik ist biblisch. Denn Jesus behauptet von sich, dass er die Wahrheit ist, die Wahrheit und das Leben. Und wir wollen das uns natürlich genau angucken. Weshalb ist Apologetik wichtig? Sie hat mehrere Gründe, möchte ich einfach nennen. Das Apologetik ist schon allein deshalb wichtig, weil wir sonst keine wirkliche Moral haben. Moralischer Glaube, Ethik, wird irgendwann zur Beliebigkeit. Jeder kann sagen, das ist richtig, das ist falsch. Ja? Und das kennen wir überhaupt. Ne? Ja, damals, die Leute haben gedacht. Ne? Ja. Ein typisches Beispiel ist ja die Auferstehung. Die Leute waren damals halt so abergläubig. Und ja, aber wenn wir wissen, dass die Leute damals genauso wenig an eine Auferstehung geglaubt haben, wie zu unserer Zeit. Ja? Also die waren nicht abergläubiger. Ne? Ja, wenn sogar die Maria, die sagt, ja, am Ende der Zeit kommt die Auferstehung. Aber möglich, jetzt zu erleben, nein, gibt's nicht. Geht nicht. Also die Leute waren schon sehr vernünftig und die haben daran nicht geglaubt. Die Römer nicht mit ihren Göttern. Die haben später, es gab nie einen Gott, der auferstanden ist. Einen Götzen. Erst nachdem Jesus auferstanden ist, haben wir später in Göttergeschichten Auferstehungslegenden mit eingebaut. Ist viel später gekommen. Vorher gibt es das gar nicht. Es gibt keinen Gott, der auferstanden ist vor Jesu Auferstehung. Dann, warum Apologetik? Weil wir damit die Kultur prägen. Wir prägen unsere Kultur. Wir leben im Moment in einem der atheistischsten Länder der Welt. Deutschland, in Europa überhaupt. Der Säkularismus, die Leute, die sich nicht mehr zu einer Kirche zählen, sind inzwischen über 40% in Deutschland, die also an keinen Gott mehr glauben und ständig steigend, ja? Das Problem ist, es wird eines Tages eine Katastrophe in unserer Gesellschaft sein. Viele werden das von euch erleben. Apologetik ist, um den Gläubigen den Glauben zu stärken. Also es ist faszinierend, wenn wir uns mit christlicher Apologetik beschäftigen. Ja? Ich erwähne auch mal ein Buch, das ich für das Beste halte. Also das sollte jeder, der ein bisschen darauf hält, sich zu verteidigen, sollte das in seinem Bücherschrank stehen haben. Gibt es erst seit 2017. Das heißt, um Atheist zu sein, fehlt mir der Glaube. Ja? Von Frank Turek und Norman Geisler. Um Atheist zu sein, fehlt mir der Glaube. Ja? So, da sind alle Argumente gegen eine falsche Wissenschaft. Das sind alle Argumente für Wunder, wie man das sich genauer angucken kann. Und es gibt eine sehr, sehr starke Dokumentation für die geschichtliche Tatsache der Auferstehung. Und also, den Glauben zu stärken, ist ein ganz entscheidender Punkt. Dann natürlich, um Nichtgläubige zu gewinnen. Das ist das, was wir wollen. Ich will jetzt nicht euch in eine Aufgabe hineinführen, sondern ich gehe gleich wieder an den Anfang und möchte mit euch über einige wesentliche Argumente arbeiten, die wichtig sind. Na, komm schon. Achso. So, das machen wir jetzt nicht. Das wäre, wenn ich habe schon mal in Gemeinden ein Apologetik, ganzes Seminar gemacht. Wir gehen einfach wieder auf diese Tafel und steigen dann mal ein in das Thema, was ist Wahrheit? Wahrheit hat es immer mit der Wirklichkeit zu tun. Das heißt, im Internet wird Wahrheit so bezeichnet, Wahrheit ist, wenn es mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Gott? Stimmt er mit der Wirklichkeit überein? Das müssen wir uns natürlich fragen. Ja? So. Ein ganz einfacher Grund, warum wir über die Wahrheit im weltanschaulichen Sinne reden müssen, ist, wir müssen vier Fragen muss eine Weltanschauung beantworten. wirklich beantworten können. Sonst ist es keine kongruente oder in oder kohärente, so sagt man, übereinstimmende Wirklichkeit. Beispiel. Also, jede Weltanschauung will uns über fünf Fragen eine Antwort geben. Einmal über die Herkunft. Woher kommen wir? Die Frage muss beantwortet werden, denn wenn ich nicht weiß, woher ich komme, wie will ich meine Zukunft gestalten? Wenn ich nur aus einem Zufallsprodukt komme, dann warum gestalte ich dann meine Zukunft planvoll? Das passt nicht. Stimmt nicht mit der Realität überein. Ja? Also ich muss schon feststellen, dass meine Herkunft von etwas kommt. Denn nichts kommt von nichts. Alles, was wir erleben, alles. Letztes Mal habe ich das schon gesagt. Alles kommt von etwas anderem. Der Stuhl kommt von jemand anderem, der ihn gebaut hat. Das Essen kommt nicht von mir, was ich brauche, damit ich leben kann. Sonst kommt aus der Natur. Da ist es gewachsen. Ja? Die Luft zum Atmen kommt nicht von mir. Ich kann sie selbst nicht produzieren. Ich muss sie aufnehmen und weitergeben in den Körper, damit sie ihre Wirkung hat. Die Nahrung muss ich aufnehmen, weitergeben, wird vom Darm aufgenommen, weitergegeben in die einzelnen Zellen, damit ich überhaupt existieren kann. Alles hat seinen Anfang irgendwo bei jemand anderem. Ich kann nichts aus mir selbst tun. So, und das ist so logisch, dass wenn jemand sagt, ja, aber das hat doch alles sich von selbst entwickelt, dann spricht er gegen die Praxis, die zu 99% und 99,9% in dieser Welt sichtbar ist. Permanent, Tag für Tag, jeden Augenblick. Ja? Und dann ist dieser Mensch im Widerspruch. Da kommen wir noch zu, nämlich gerade diese Widerspruchsargumentation ist da ganz entscheidend. Dann erst ich muss wissen, wer ich bin. Wer bin ich als Person? Bin ich nur ein Zufallsprodukt oder bin ich eine Persönlichkeit, die Fähigkeit hat zu denken, zu handeln und frei zu entscheiden? Die modernen Atheisten, die sprechen vom Determinismus, das heißt, alles ist vorherbestimmt. Du kannst nichts selbst entscheiden. Das bedeutet dann aber, dass alles, was du tust, im Grunde nicht beklagbar ist, ne? Verklagbar, sondern kannst halt nichts dafür. Ja, ist ja vorherbestimmt. Ne? Der Islam würde sagen, Inshallah. Ja? Ja? Ist halt so. Ich musste halt klauen. Was soll ich machen? Ja? Wer bin ich? Als Christen, wir kommen später dazu, können wir diese Fragen natürlich sofort beantworten. Und sie haben ein klares Fundament, eine klare Möglichkeit, uns als Persönlichkeit auch zu definieren. Warum sind wir hier? Die Frage muss beantwortet werden. Wer bin ich denn? Ne? Jeder sagt so, ja, der eine ist das, der eine ist Revoluzzer, der andere ist Philosoph, der andere betet den Teufel an und so weiter. Also warum sind wir hier? Was tun wir hier in dieser Welt? Funktionieren wir nur für uns selbst? Das ist das, was die Gesellschaft uns ja vormachen will. Wir sind nur für uns selbst da. Aber warum sind wir hier? Wenn es einen Gott gibt, dann wissen wir, dass Gott möchte, dass wir ihn in seinem Wesen in dieser Welt bekannt machen. Die Frage nach der Moral muss beantwortet werden. Wie sollen wir leben? In welcher Art Frömmigkeit will ich leben? Was ist richtig, was ist falsch? Warum sind Tausende von Menschen im Dritten Reich unter Hitler nachgelaufen und haben gesagt, ja, das ist doch das wahre Leben. Stellen wir uns einmal vor, Hitler hätte gewonnen, hätte alle Amerika und die anderen Staaten alle besiegt. Und wir würden heute in diesem Dritten Reich leben, alle Religion wäre ausgelöscht, Die Juden wären inzwischen ausgerottet. Alle würden glauben, das sei alles richtig, wäre das so? Obwohl es objektiv weiterhin falsch wäre, würden wir, so sagen wir als Christen, würden die Menschen aber wahrscheinlich glauben, dass alles richtig ist. Ja, und dann das Schicksal. Wohin geht die Reise? Wohin gehen wir? Laufen wir im Kreis? Sind wir einfach nur zufällig unterwegs? Dass die Menschen nicht wissen, wohin die Reise geht, zeigt, dass sie heute alles tun, um sich zu beschäftigen. Mit Handy, mit Fernsehen, mit allem Möglichen. Bloß irgendwie das Leben einigermaßen füllen mit Sinn. Aber ansonsten bringt ihnen das nichts. So, deshalb ist es so wichtig zu wissen, was ist Wahrheit. Und dafür gibt es, nun werden manche sagen, ja, aber Wahrheit, die gibt es doch gar nicht, absolute Wahrheit. Und wir als Christen sagen doch, in Jesus Christus. Jesus Christus ist absolut wahr. Und zwar deshalb, weil er uns sagt, woher wir kommen, wer wir sind, was für einen Sinn wir im Leben haben, welche moralischen Fragen wir zu beantworten haben, was ist gerecht, was ist ungerecht und wohin die Reise geht. Das beantwortet alles Jesus Christus. In Jesus finden wir alle 5 Fragen beantwortet. Deshalb ist er die Wahrheit. Aber, sagen die Leute natürlich, aber absolute Wahrheit gibt es ja nicht. Aber jeden Tag wollen wir, dass die Wahrheit gesprochen wird. Der Arzt soll die Wahrheit sagen, was ich wirklich habe, so gut wie möglich. In der Familie sagen wir, du sollst nicht lügen. Die Kinder sollen grundsätzlich die Wahrheit zu mir sagen. Aha, da ist die Wahrheit auch wichtig. Die Börse, ne? Die Börse will, dass man die richtigen Zahlen nennt, damit man nicht die falschen Aktien kauft. Ein Gericht soll doch gerecht urteilen, ja, so haben wir das Gericht. Und selbst wenn du im Flugzeug bist oder im Zug, du willst doch, dass derjenige, der das Flugzeug steuert, das richtig zum Ziel führt. Da wollen wir alle die Wahrheit. Aber im christlichen Glauben wollen wir das oft nicht. Und da haben wir 4 Fragen, die man dazu. Oh, was ist jetzt passiert? Ja. 4 Fragen. Die wir uns natürlich stellen können. Und die erste Frage ist, was ist Wahrheit? Was ist Wahrheit? Die zweite Frage, die man dann stellen müsste, kann man die Wahrheit erfahren? Die dritte Frage ist, kann die Wahrheit über Gott bekannt sein? Und die vierte Frage wäre, wer kümmert sich um die Wahrheit? Ich werde nicht alles durchgehen, weil ich euch ein paar Dinge mitgeben will, die sehr schnell zu begreifen sind und schnell umzusetzen sind. Und deshalb werde ich da nicht so viel drüber sagen. Wir gehen mal erst der Frage nach, was ist Wahrheit? Das erste ist, die Wahrheit wird entdeckt, nicht erfunden. Sie existiert unabhängig von ihrer Erkenntnis. Also, ein Beispiel, als die Schwerkraft entdeckt wurde, war die nicht gerade erfunden worden, sondern die wurde nur entdeckt. Die hat es schon seit Jahrhunderten gegeben, die Schwerkraft. Ein Apfel ist schon immer vom Baum runtergefallen. Und dass jemand das entdeckt hat, wie das funktioniert, das Gesetz der Schwerkraft, ist nur eine Entdeckung. Die Naturwissenschaftler haben nicht die Gesetze der Natur erfunden, sondern die Gesetze der Natur waren schon immer da. Sie haben sie nur entdeckt. Wahrheit wird also entdeckt und nicht erfunden. Man kann sie auch nicht herstellen. Sie wird wirklich nur entdeckt. Die Wahrheit ist kulturübergreifend. Wenn etwas wahr ist, gilt es für alle Menschen überall und zu jeder Zeit. Also, 2 plus 2 ist 4. Ich kann auch sagen, 3 plus 1 ist 4. Aber 4 ist es immer, wenn ich die Zahlen so zusammensetze. Und das auf der ganzen Welt. Überall stimmt diese Wahrheit. Also die Wahrheit ist kulturübergreifend. Sie wird entdeckt, sie ist kulturübergreifend. Und wenn wir die Kriterien nämlich nachher zusammennehmen, dann merken wir, dass wir im Glauben etwas haben, was andere nicht haben. Die Wahrheit ändert sich nicht, obwohl sich unsere Ansichten über die Wahrheit ändern. Als wir anfingen zu glauben, dass die Erde eine Kugel ist, war das nichts Neues, denn die Erde war schon immer eine Kugel. Und wenn heute Leute wieder glauben, dass die Erde eine Scheibe ist, dann haben sie wieder einen natürlichen Rückschritt gemacht, weil inzwischen weiß man doch ganz sicher, dass die Erde eine Kugel ist. Überzeugungen können eine Tatsache nicht ändern, egal wie aufrichtig wir an ihnen festhalten. Also die Tatsache, dass ich glaube, dass die Erde eine Scheibe ist, ändert nichts an der Wahrheit. Das ist dann eher eine persönliche Meinung. Und dann nehmen wir den nächsten Punkt. Die Wahrheit wird nicht von der Haltung desjenigen beeinflusst, der sie bezeugt. Also nur weil jemand toll auch reden kann und auftritt, heißt das noch lange nicht, dass das, was er jetzt erzählt, die Wahrheit ist. Und die Wahrheit, oder mal ganz bescheiden ist, sagt, ja, aber wenn du den Diamanten wirklich so in die Hand nimmst und dann deine Hand da drauf legst und da über den Kosmos nachgehst, dann kommt die Energie aus diesem Stein und wird dich erfüllen. Das wird nicht die Wahrheit predigen. Alle Wahrheiten sind absolut, sogar solche, die scheinbar relativ sind. Das heißt, wenn ich sage, ich, Bernd Bangert, finde das Wetter am 20. November 2003 richtig schön, dann mag das scheinbar eine relative Wahrheit zum Ausdruck bringen, aber so wie ich es empfunden habe, ist es eine absolute Wahrheit. So, und jetzt komme ich zu dem Punkt, den ich hier jetzt ganz wichtig finde. Wenn wir also diese Wahrheiten zusammenfassen, wird entdeckt, wer hat die Wahrheit von Jesus Christus erfunden? Niemand. Du entdeckst die Wahrheit in Jesus Christus. Und diese Wahrheit, dass dein Leben verändert wird, trifft auf der ganzen Welt zu. Überall, wo Menschen Jesus begegnen, werden sie verändert. Überall, wo Menschen der Wahrheit Jesu begegnen, sind sie moralisch besser. Überall, wo Menschen wirklich Jesus in ihrem Leben haben, ist egal, was sie sonst noch für theologische Vorstellungen haben, solange sie Jesus Christus als Herrn annehmen, dass er ihre Sünden vergeben hat, sind sie der absoluten Wahrheit begegnet. Aber jetzt möchte ich euch helfen, was ist, wenn ihr Menschen begegnet, die sagen, ich bin Atheist. Ich mache es gerne so. Wenn mir jemand sagt, er ist Atheist, dann kommt das allererste, und das müsst ihr euch merken, das ist das Grundprinzip der christlichen Taktik. Das ist die erste Frage. Was meinst du damit? Oder was verstehst du unter Atheist sein? Immer die Frage stellen. Wenn irgendjemand etwas sagt, behauptet, Frage stellen. Wie kommst du zu dieser Sichtweise? Also er sagt, ach, die Christen haben doch alle, die haben doch Menschen verfolgt. Dann kann man sofort fragen, was verstehst du jetzt unter Christen und wie kommst du zu dieser Sicht, dass das alle Christen sind? Also immer fragen. Fragen, fragen, fragen. Denn das meiste, was die anderen dann beantworten, ist heiße Luft. Also ich frage gerne, wenn er sagt, er ist Atheist, dann sage ich ja, sind Sie Atheist oder Agnostiker? Die meisten wissen nicht, was ein Agnostiker ist. Dann sagen sie, was ist denn das? Dann sagt ihr, ja, ein Atheist ist jemand, der ganz sicher weiß, dass Gott nicht existiert. Und ein Agnostiker ist jemand, der weiß nicht genau, ob Gott existiert. Der ist sich noch unsicher. Ja, dann sagen die meisten sagen immer, dann bin ich Agnostiker. Ja, sage ich, gibt es aber zwei Arten von Agnostikern. Ach, die meisten, manche sagen, naja, also ich habe, eben war ich noch, dachte ich, ich sei Atheist, jetzt bin ich Agnostiker, jetzt gibt es noch sogar zwei Agnostiker. Und dann sage ich, ja, der erste Agnostiker sagt, er weiß nicht, ob Gott existiert oder nicht. Ich sage, und der zweite, der sagt, ich weiß, bin nicht sicher, ob man nicht überhaupt etwas wissen kann. Und dann ist er schon in die Falle gelaufen. Denn jetzt kommt das sogenannte Widerspruchsgesetz. Und ich frage ihn dann, woher weißt du denn, dass man nichts genau wissen kann? Also wenn er sagt, man kann nichts genau wissen, woher weiß er das denn? Versteht ihr? Ja. Und dann meisten fragen, ja, wie soll ich das jetzt verstehen? Ja, ich sage, woher willst du denn wissen, dass man nichts genau wissen kann? Du kannst doch nicht deinen eigenen Zweifel auch nochmal bezweifeln. Dann bist du ja nur noch im Zweifeln. Und dann kommt die Antwort, ja, mir hat ja noch keiner etwas Greifbares oder Beweisbares darüber erzählt. Und dann kann ich sagen, wärst du denn wirklich interessiert, mal Beweise kennenzulernen? Wenn er dann ja sagt, dann habe ich eine Chance. Nun ist bei den meisten aber so, sie hauen einfach euch die Argumente um die Ohren. Einfach so. Und da möchte ich euch helfen, da ein bisschen tiefer zu graben. Und zwar nämlich dem Gesetz des Spießeumdrehens. Dreht den Spieß um und ihr gewinnt das Argument. Beispiel. Jede Wahrheit ist relativ. Was könnten wir jetzt dazu sagen? Was würdet ihr, wenn ihr jetzt mal das Prinzip euch vorstellt, das Gesetz der Widerspruchsfreiheit sagt, dieser Satz widerspricht sich selbst. Weshalb? Weshalb ist dieser Satz im Widerspruch zu sich selbst? Bitte? Ja, aber dieser Satz jetzt. Bitte? Sehr schön. Dieser Satz ist nämlich dann auch relativ, ne? Das heißt, deine Aussage ist eine relative Wahrheit. Also als Frage kann ich die stellen. Was sehr hilfreich ist, wenn man sofort diesen Satz auf ein Blatt Papier schreibt und ihm den hinhält und dann sagt, ist diese Aussage absolut oder ist sie auch relativ? Er muss sofort sagen, ja, natürlich, ist auch relativ. Also, kann es also eine absolute Wahrheit geben? Ja? Gut. Anderes Beispiel. Es gibt keine absoluten Werte. Wo ist der Widerspruch? Im Satz. dann ist auch sein Satz nicht absolut. Ja? Ja, ich kann sofort die Frage stellen, bist du absolut sicher? Die Wahrheit muss widerspruchsfrei sein. Absolut widerspruchsfrei. Weitere Aussage. Das ist wahr für dich, aber nicht für mich. Hast schon gehört, ne? Ja, das ist wahr für dich, aber nicht für mich. Ja, er widerspricht sich selbst. Ist diese Aussage nur für dich wahr oder ist sie für alle wahr? Ja, klar. Ja, klar. Ja? Es gibt keine absolute Wahrheit. Ja, also wenn jemand das sagt, dann kannst du sofort mit der Gegenfrage, woher hast du diese Information, dass ihn noch keiner gesehen hat? Ja? Ja. Aha, aha. Glaubst du an die Tageszeitung, wenn sie was schreibt, so Artikel, liest du die schon mal? Glaubst du nicht mehr, ne, was die schreiben, ne? Alles Lüge. Sind ja Menschen, die das geschrieben haben, ne? Ja? Also immer gucken, wo liegt erstmal der Widerspruch bei dem anderen. Am besten immer die Frage stellen, bestimmte Fragen stellen. Wie kommst du dazu? Wer hat dir das erzählt? Wie kommst du zu einer? Hast du schon mal gehört, welche Kriterien man für tatsächliche Ereignisse in der Geschichte zugrunde liegt? Es gibt 7 Kriterien in der Wissenschaft, die man gebraucht, um festzustellen, ob eine Aussage in der Vergangenheit wahr ist oder nicht. Ja? Und dann, wenn der andere sagt, nee, habe ich noch nie gehört. Ne? Ich glaube das einfach so. Ja? Also immer erstmal gucken, was denkt der andere, was für eine Einstellung hat der andere in Bezug auf das Weltbild, das er hat. Es ist nicht rational, an Gott zu glauben. Es gibt keinen Beweis. Was würde ich jetzt als Frage stellen? Also das Erste würde ich natürlich fragen, was meinst du damit? Was meinst du mit Gott? Wir müssen immer klären. Die Leute haben total falsche Vorstellung. Ja, wenn jemand sagt, ja, sind Sie Christ? Ich sag, kommt drauf an, was Sie meinen, was ein Christ ist. Was verstehst du unter Christ? Und dann erzählt er, was er unter einem Christen versteht. Und dann sagst du, nee, also da würde ich mich sehr von distanzieren. Ich bin ein Jesus-Anhänger. Oder ich bin Adventist. Ja, und das könnte gefährlich sein. Aber ich bin ein Jesus-Nachfolger. Jetzt steht der andere da, ne? Was will er jetzt? Ja, jetzt muss er mit mir über Jesus sprechen. Und ich kann immer wieder Fragen stellen. Fragen, 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 Fragen. Ja? Was meinst du damit, Gott? Das heißt, welche Art von Gott lehrst du? Was ist konkret? Und dann, was ist für dich rational und was ist irrational? Welche Art von Beweisen würden sie denn für akzeptabel halten? Ne? Ich muss den anderen herausfordern. Er muss immer fragen. Lernt, Fragen zu stellen. Tut so, als würdet ihr den Menschen zum ersten Mal kennenlernen wollen. Was glaubt er? Was hat er für ein Weltbild? Woher kommt er? Was glaubt er über Moral und Ethik? Was ist für ihn richtig? Was ist falsch? Denn vor 200 Jahren haben die Leute andere Dinge für richtig und falsch angesehen. Ja? Und ist das, was Jesus für richtig und falsch gehalten hat, ist das heute noch relevant? Ja? Ein wichtiges Argument heutzutage ist, dass man sagt, die Wissenschaft hat doch klar bewiesen, dass Gott nicht existiert. Kann ich fragen, was verstehst du unter Wissenschaft? Welche Wissenschaft meinst du? Geisteswissenschaft, Mathematik, Biologie, Physik, welche Wissenschaften meinst du? Und dann einsteigen, dann sagt er, ja, irgendwie die Wissenschaft, die haben doch so viele Experimente gemacht und dann haben doch Gott nicht bewiesen. An welches Experiment denkst du denn, wo man nachweisen konnte, dass Gott nicht existiert? Ja? Fragen stellen. Ein sehr gutes Hilfsmittel, wenn jemand sagt, ja, aber alles ist doch von selbst entstanden, das hat sich doch alles entwickelt und wir brauchen keinen Gott am Anfang. Und dann sage ich gerne, was du jetzt gerade machst, ist ein sogenannter Kategoriefehler. Ja, was ist das denn? Das ist ein Beispiel. Ich nehme diese DVD hier und werfe die so hier hin. Jetzt nehme ich die Wissenschaft zur Hand und kann jetzt die Geschwindigkeit messen, mit welcher Kraft ich diese DVD bewegt habe. Und aus der Kraft und Geschwindigkeit, die diese DVD gehabt hat, kann ich eine Parabel berechnen und den Aufschlagpunkt, wo die DVD auf den Boden trifft, berechnen. Das macht man in der mathematischen Wissenschaft. Mit bestimmten Formeln kann ich das berechnen. Aber es beantwortet noch nicht, warum die DVD dahin geflogen ist. Nämlich, weil ich als Bernd Bangert damit etwas demonstrieren wollte. Ich mache ein anderes Beispiel. Ich habe in der Küche Heißwasserkocher. So, ich mache mir einen Tee. Meine Frau kommt rein und sagt, warum kocht der Kocher? Und ich sage ihr, ja, weißt du, da ist eine elektrische Platte da drunter und die wird heiß gemacht und die bewegt nun die Wassermoleküle in dem Topf immer schneller und dadurch wird das Wasser heiß. Will meine Frau diese Antwort haben? Natürlich nicht. Die Antwort ist ganz einfach. Ich möchte Tee. Deshalb mache ich mir gerade heißes Wasser. Hebt nun meine zweite Aussage, dass ich Tee haben will, die erste Aussage auf? Nein. Die Logik tut es nicht. Und wer ein bisschen nachdenkt, der wird verstehen, dass beides zusammengehört. Ja? Der Grund, warum ich etwas tue und das, was ich wissenschaftlich beschreiben kann, weshalb etwas so ist, wie es ist. Also noch ein drittes Beispiel. Als Henry Ford das erste Auto gebaut hat, das war ein so einfaches Auto und so einfacher Motor, dass jeder heutige Ingenieur hergehen könnte und sofort aufgrund der Konstruktion sagen könnte, wieso der Motor funktioniert. Hebt das nun den Henry Ford auf, der den Motor erfunden hat und gemacht hat? Nein, die Logik tut es auch nicht. Wir wissen, wie der Motor funktioniert, aber wir wissen, dass eindeutig eine Intelligenz dahinter stand, die intelligenter ist als das System selbst. So, wenn das so ist, dass alles, was existiert, von jemand anderes her gemacht ist mit einem Sinn, dann hebt doch die Frage die wissenschaftliche Arbeit, die ich mache mit einem Stuhl, indem ich ihn genau bemesse, auf ein Stück Papier mir aufzeichne und damit irgendwie kopiere und berechne, wie der Stuhl konstruiert ist, hebt doch den nicht auf, der diesen Stuhl gemacht hat. Und aus welchem Grund er den gemacht hat. Nämlich, um für eine Kirche Stühle zu produzieren. Also diese Diskussion ist ganz wichtig. Man nennt das einen Kategoriefehler, wenn man einfach sagt, die Wissenschaft hat erklärt und deshalb brauchen wir die Frage, warum etwas ist, nicht beantworten. Ja? Wäre unwissenschaftlich. Ist das unwissenschaftlich, weil ich, Bernd Bangert, gerade die DVD dahingeschmissen habe? Nein. Sie ist logisch, sie ist sogar nachvollziehbar, sie ist sogar beobachtbar. Und deshalb lassen wir diese Diskussion über die Entstehung, davor ist keiner, können wir nicht zulassen. Ja? Das sagen wir, ist unlogisch. So, jetzt sagen Sie, die Atheisten natürlich ja. Aber wenn das Universum, also noch vor etwa 60 Jahren, hat man gesagt, das Universum ist unendlich. Unendlich. Und da hatte Gott keinen Platz. Jetzt hat man aber entdeckt, dass das Universum endlich ist. Also es dehnt sich aus mit ungeheurer Geschwindigkeit. Und wenn wir das zurückrechnen, runterrechnen, dann können wir heute sagen, so sagt es die Wissenschaft, etwa vor 13 Milliarden Jahren ist der Urknall gewesen. Wir können das mal so stehen lassen. Wir wissen, dass die Erde vor der Schöpfung ja schon existiert hat. Schwester Weid schreibt, die Welt gab es schon viele Welten und irgendwann ist der Satan auf diese Erde gekommen. So, also das Universum ist größer als die Existenz der Erde. Ja? So, Gott hat also diese kleine, winzige, ja, dieses kleine Korn, wenn man so Weltallbilder sich mal genau angeguckt hat, unsere Galaxie und dann unsere Milchstraße und so weiter. Da sind wir ja sowas furzkleines, ja. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Und dann noch die Milliarden von Galaxien im Universum. So, das Ganze ist also durch jemanden angestoßen worden. Jetzt kommt natürlich die Wissenschaft, also die Atheisten immer wieder daher. Jedes Mal im Gespräch ist das, ja, wenn aber wer hat Gott gemacht, wenn Gott ewig sein soll? Wer hat Gott gemacht? Die Behauptung ist, wir sagen, Gott existiert, nein, Gott ist mit Notwendigkeit da und darum hat er die Zeit und das Universum geschaffen. Denn vorher gab es keine Zeit. Du kannst die Zeit erst dann messen, nachdem Zeit geschaffen worden ist, mit der Materie, ja, mit der Existenz des Universums. Vorher gab es ja keine Zeit. So, wenn Gott aber mit Notwendigkeit da ist, braucht er keine Ursache, um zu existieren. Genauso wie Mathematik einfach da ist. Wir benutzen sie nur mit verschiedenen Begriffen, um mit bestimmte Dinge zu berechnen. Aber die Mathematik ist seit Existenz des Universums vorhanden. So, immer schon da. Und Gott, man könnte fast sagen, Gott ist der große Mathematiker oder der große Psychologe. Selbst wenn er das angestoßen hat, das Universum, um es dann ins Leben zu rufen, um dann das Leben zu schaffen, würden wir behaupten können, alles ist schon da. Und hier gibt es 5 Gründe, mit denen möchte ich schließen. Die könnt ihr dann auch mal auswendig lernen. Es gibt 5 Gründe, die ich gerne benutze und die sollte man auswendig lernen. Wenn jemand sagt, ja, aber Sie können doch Gott auch nicht beweisen. Nein, sage ich, ich kann Gott auch nicht beweisen. Aber es gibt 5 Gründe, die logischer sind als alle anderen Gründe, dass Gott existiert. Der erste Grund, ich sage ihn jetzt mal so, wie ich ihn gerne wie man ihn aufschreiben kann. Ich hatte noch nicht die Gelegenheit, ihn hier einzutragen. Gott ist die beste Erklärung dafür, dass es überhaupt etwas gibt, anstatt das große Nichts. Wenn jemand euch so fragt, sofort alle fünf hintereinander aufzählen. Gott ist die beste Erklärung dafür, dass überhaupt etwas existiert, anstatt dass das große Nichts da ist. Das große Nichts herrscht. Zweitens, Gott ist die beste Erklärung dafür, für den Ursprung des Universums. Habe ich ja schon beschrieben. Alles, was existiert, hat eine Ursache. Eine intelligentere Ursache als das, was existiert. Also, Gott ist die beste Erklärung für den Ursprung des Universums. Drittens, Gott ist die beste Erklärung für die Feinabstimmung des Universums für die Entstehung intelligenten Lebens. Dass überhaupt intelligentes Leben auf dieser Erde ist, muss etwas Intelligenteres existiert haben, da sein. Gott ist also, das Punkt 3, nenne ich nochmal, Gott ist die beste Erklärung für die Feinabstimmung des Universums, für die Entstehung intelligenten Lebens. Viertens, Gott ist die beste Erklärung für die Existenz objektiver moralischer Werte und Pflichten. Gott ist die beste Erklärung für die Existenz objektiver moralischer Werte und Pflichten. Und da es objektive moralische Werte und Pflichten gibt, existiert Gott. Denn wo sollen sie sonst herkommen, die weltweit ihre Gültigkeit haben? Fünftens, die bloße Möglichkeit der Existenz Gottes impliziert, dass er existiert. Die bloße Möglichkeit der Existenz Gottes impliziert, dass er existiert. Denn wir würden nie über einen solchen Gott nachdenken. Keiner, man behauptet zwar manchmal, ja, das ist ja entstanden, weil die Menschen, die haben dann den Donner gehört und dann haben die, oh, das ist Gott. Nein. Wenn du nicht schon eine Vorstellung von einem Gott hättest, könntest du dir mit dem Donner keinen Gott vorstellen. Es geht nicht. Du kannst dir nur vor, wenn jemand sagt, ja, die Sonne geht im Westen auf. Das kann er dir nur verklausulieren, weil du weißt, dass die Sonne im Osten aufgeht. Ja? Also, er kann dir nicht sagen, dass die im Westen aufgeht, weil du schon weißt, dass sie im Osten aufgeht. Also, du kannst nicht das Gegenteil von etwas, was noch nicht existiert, behaupten. Wenn die Sonne nicht im Osten aufgehen würde, es wäre zum ersten Mal, dass etwas passiert und er sagt, ja, die geht im Westen auf, dann hat er ja vielleicht recht. Ja? Also, das können wir so nicht sagen. Ich habe dann immer noch drei Punkte dazu. Das erste ist, dass Jesus Christus, dass Gott ist die beste Erklärung für die prophetischen Aussagen der Bibel. Sonst nicht erklärbar. Und das kennen die meisten überhaupt nicht. Und dann das nächste ist, Gott ist die beste Erklärung für die Wunder und die Auferstehung Jesu. Und dann kommt es natürlich an einen Punkt, ne? Also wenn man jetzt alle Punkte, und jetzt muss er sich erstmal über all diese Punkte Gedanken machen. Ne? Und dann muss er eine Entscheidung treffen. Er muss sagen, oh, das ist ja interessant. Dann würde ich das aber gerne mal alles im Einzelnen ein bisschen tiefer diskutieren. Dann muss man natürlich das auch können. Ja? Oder man erzählt demjenigen, und das ist dann eine ganz persönliche Sache, Gott ist die beste Erklärung dafür, dass ich Erfahrungen mit Gott gemacht habe. Und dann kannst du deine Erfahrungen erzählen. Und denen kann er nicht widersprechen. Bitte? Ja, kann er sagen, aber es ist ist ja das Persönliche. Ja? Dann muss in meinem Leben eine Menge Zufälle passiert sein. Also Gott ist die beste Erklärung dafür. Wenn wir das so ein bisschen können, natürlich in so einem Seminar, wenn man das jetzt länger machen würde, dann würde man das richtig lernen. Ne? Dann würde man kleine Rollenspiele machen und dann richtig lernen, so wie argumentiere ich. Der andere kommt mit der Aussage noch, mit der Aussage. Und überlege gerade ein Buch, warte mal, was ich euch noch zusätzlich empfehlen könnte, mit guten Argumenten. Da. So. Werner, geht es gut, ja? Ich finde es jetzt nicht. Na gut. Also es gibt einiges an wirklich guter Literatur, um gute Argumente zu haben. Aber das wichtigste Argument in der Apologetik ist Fragen stellen. Stellt Fragen. Was glaubst du? Und so weiter. Ja? Wieso? Was meinst du? Was stehst du unter Gott? Was weißt du über Jesus? Was weißt du über geschichtliche Fakten? Und so weiter. Also gerade die Auferstehung Jesu, die Zeugenaussagen. Ne? Gerade mit anderen Religionen. Ne? Manche kommen, ja, aber andere Religionen haben doch auch die Wahrheit. Sofort sagen, woher weißt du das? Welche Wahrheit kennst du von der Bibel? Welche Wahrheit vom Islam? Ja, sofort fragen. Die Leute kommen mit Pauschalaussagen. Ja? Denn die Religionen stehen in einem ganz großen Widerspruch zueinander. Ja? Der Islam glaubt nicht an die Auferstehung Jesu und an den Kreuzestod Jesu. Da ist jemand anderes gestorben anstelle von Jesus. Ja? Also er widerspricht natürlich schon in wesentlichen Dingen. Die anderen spirituellen Religionen wie Buddhismus. Buddhismus ist fast etwas Ähnliches wie der Atheismus, aber mit religiösen Zügen. Ja, da gibt's Mönche, da gibt's Kloster, aber im Grunde ist das große Nichts. Du gehst ins Nichts. Ne? Ja, und da kann man leicht auch sagen, ja, wie willst du Buddha denn als Vorbild nehmen? Buddha hat seine Familie verlassen, seine Kinder, ja, ist abgehauen, nur um das Leid zu verstehen, hat dadurch noch mehr Leid verursacht. Ja, so, wie kannst du den als Vorbild nehmen? Ja, selbst Buddha hat den Hinduismus verlassen. Er glaubte nicht an die unendlichen Wiedergeburten, sondern nur an 8 Wiedergeburten. Ja? So, also sie stehen auch wieder im Widerspruch. Also jede Religion steht im Widerspruch. Und das Interessante ist, dass diese spirituellen Hinduismus, Buddhismus, Konfuzianismus, die alle haben keine Fakten. Der einzige Glaube, der auf Fakten beruht, absolut wirklich auf Fakten beruht, ist der christlich-jüdische Glaube. Denn alles, was in der Bibel beschrieben wird, wird mit Geschichtszahlen beschrieben. Zur Zeit des Königs so und so, zur Zeit des Königs so und so, da ist das passiert, das passiert, das passiert. Und da hat der Prophet eine Vision bekommen. Neues Testament. Du hast lauter Augenzeugen. Ja? Mehrere Zeugen. Da sagen sie, ja, die widersprechen sich doch alle. Kannst du mir das mal zeigen? Sofort Frage stellen. Ja? So. Denn Zeugenaussagen haben nur in Randdingen, in Details Widerspruch. In der Hauptaussage sind sie alle gleich. Und deshalb braucht man Zeugen, auch heute vor Gericht. Mehrere Zeugen beschreiben einen Autounfall aus verschiedenen Sichtwinkeln, aber sie beschreiben den Autounfall. So, und so ist das auch mit Jesus. Ne? Matthäus, Markus, Lukas beschreiben das aus verschiedenen Sichtwinkeln. Lukas als Arzt, einer der übrigens der besten Historiker der damaligen Zeit. Lukas hat allein von Kapitel 18 der Apostelgeschichte an 80 Fakten beschrieben. Die zeigen, wie die damalige Zeit gewesen ist. Der kannte die Windgeschwindigkeit auf dem Mittelmeer, aus welcher Richtung sie kommen, welche Namen sie haben, welche Häfen man zum Überwintern gebrauchte. Alles Details, alles Fakten. Lukas war ein Mann, ein griechischer Arzt, der sehr, sehr genau war als Arzt. Und er hat als Historiker, was er nebenbei war, ganz sauber recherchiert. Der hat die Maria, die Mutter Jesu, interviewt. Der hat die Jünger einzeln interviewt. Der hat alles in seiner Sichtweise geschrieben, wie jemand, der mal recherchiert hat. Der hat die Schriften von Matthäus gelesen. Eventuell hat er auch von Markus etwas noch gesehen, was der so übersetzt hat, vom Petrus. Und hat dann die Dinge mit hineingenommen in seine Recherchen. Ja? Und wenn man diese Fakten mit den Leuten mal wirklich bespricht und sagt, ja, kennst du denn die Fakten? Hier sind mehrere, die es genau so gesehen haben. Oder nimm die außerbiblischen, also jetzt nicht außerbiblisch, die Bibel gab es ja damals nicht, die außer dem Jüngerkreis oder den Augenzeugen berichten, diejenigen, die als Geschichtsschreiber geschrieben haben. Da gibt es allein 10 Personen der damaligen Zeit, die über Jesus geschrieben haben. Ja? Josephus, seine ganzen historischen Bücher sind ins Deutsche sogar übersetzt worden aus dem Lateinischen, ja? Wo er dann beschreibt, wie dieser Jesus auferstanden ist, was die Christen glauben. Ja? Er beschreibt also die damalige Zeit, auch wie die Christen entstanden sind. Das alles sind Fakten. So, und diese Fakten hat der Islam zum Beispiel überhaupt nicht. Islam hat keine Augenzeugen. Da ist der Koran vom Himmel gefallen. Keiner war dabei. Nur Mohammed hat das irgendwann in die Finger gekriegt. Ja? So. Immer wenn nur einer etwas schreibt oder einer etwas erfunden hat, ja, wie der Mormon, der das Buch Mormon da vom Himmel gefallen hat, gesehen, ne? Der Mr. Smith oder wie der heißt, ja? Bitte? Ja, okay. Da ist kein anderer dabei gewesen. Ne? Und wenn keine Zeugen dabei sind, deshalb ist es so toll, dass Jesus nichts geschrieben hat. Und es ist sogar gut, dass wir die Originalmanuskripte nicht haben. Wisst ihr warum? Hätten wir die Originalmanuskripte, würde man heute behaupten, die sind doch gefälscht. Das ist doch falsch, das ist doch gelogen worden. Aber weil man die Originalmanuskripte nicht hat, hat man 20.000 Manuskripte, Kopien, die man überall her inzwischen bis in das Jahr 50 nach Christus gefunden hat. Gibt keine Literatur. Selbst was man in der Schule gelernt hat, Cäsars Schriften. Man behauptet, dass diese 6 Schriften von Cäsar oder 10, dass sie von Cäsar stammen. Wann hat man das gewusst? Über 1000 Jahre, nachdem Cäsar existiert hat. Aber man ist davon ganz sicher, dass das Cäsars Schriften sind. Denn man hat keine früheren Schriften von ihm. Man hat die irgendwann entdeckt, über 1000 Jahre nach ihm. So, und die Schriften von Jesus, die Manuskripte, wir können schon Anfang des 2. Jahrhunderts nach Christus können wir das gesamte Neue Testament bis auf 6 Verse des Johannesevangeliums, die gesamte Bibel, also das gesamte Neue Testament, die ganzen Evangelien, können wir aus den Zitaten der Schreiber des 2. Jahrhunderts zusammenstellen, komplett, ohne dass wir uns dem Original nähern würden. So viele Zitate aus dem Evangelien haben wir bis 100 nach Christus. Und diese Fakten, und das ist etwas, womit wir uns auch als Christen, als Adventisten beschäftigen sollten, dass wir wirklich den Menschen zeigen, guck mal, wie sauber, wir stehen auf ganz, ganz festem Grund. Seitdem ich mich mit Apologetik beschäftigt habe und einige Bücher dazu studiert habe, Seminare vorbereitet habe mit jungen Predigern zusammen, haben wir Seminare gemacht. Wir können heute ganz sicher sein, die Wahrheit steht auf festem Grund. Johannes sagt, wenn ihr das, jetzt kommt natürlich etwas, also ich kann die Fakten beschreiben, alles. Ich kann sagen, ja, und jeder kann sagen, oh toll, aber jetzt kommt ein Punkt, und der ist wissenschaftlich nicht zu belegen, nur zu glauben, dass Jesus Christus mir meine Sünden vergibt. Dass ich ein Kind Gottes bin. Bitte? Nein. Genau. Ja. Also, da ist immer wichtig, Fragen stellen, wie kommst du dazu, ja, in diese Richtung. Ich möchte damit Schluss machen. Ich wollte euch noch mal ein kurzes Video zeigen, einen kurzen Ausschnitt nur, aus The Chosen. Da muss ich aber nach oben. Wird man mal eben da in den DVD-Player reingehen. Ich zeige euch jetzt einen Ausschnitt. Gib mir mal. Du musst umschalten irgendwie auf den. Warte mal. So, ich möchte, hier ist jetzt Matthäus, der Zöllner, der wird so gespielt, als wenn er jemand, ein Autist wäre, der einfach mathematische Fähigkeiten hat und der dann die Steuern für die Römer da eintreibt. Und er wird von jedem geschmäht und die Leute wollen also mit dem eigentlich nichts zu tun haben. Hier ist Petrus und hier ist Andreas. Aber ich will euch mal zeigen, die mal gucken. Oh, ist ein bisschen sehr dunkel. Guck mal das Licht aus. Alles, ja. Okay, wo sind wir hier? Nee, ist zu dunkel. Ich gehe nochmal auf einen anderen Moment. Wo ist das Menü? Komme ich da jetzt drauf? Da? Ja. Mal ein bisschen lauter. Also Petrus ist hier zum Beispiel auf dem Wasser, Jakobus und Johannes und der Vater Zebedäus, die haben versucht, ihm zu helfen, Fische zu fangen, weil die Römer, die wollen jetzt endlich die Steuern haben von Petrus und sie denken, da warten schon die Römer, aber in Wirklichkeit ist das Jesus und die Jünger. So, und jetzt, Petrus ist total verzweifelt, er weiß, er kann sein Haus verlieren, sein Boot verlieren. Und der Matthäus hat die Aufgabe vom römischen Soldaten da, die Aufgabe, das zu beobachten, dass er nicht abhaut. Und Petrus ist natürlich jetzt völlig verzweifelt. Andreas hatte den Petrus schon gesehen, als er mit Johannes dem Täufer zusammen war. Und jetzt gucken wir uns die Szene. Okay, machen wir Schluss. So, das ist ein Ausschnitt aus dem Film, also aus der, das ist eine App, und die wird jetzt über Gert Medien, wird diese Staffel, die erste Staffel, das sind 8 Episoden, die wird, ist in Deutsch synchronisiert worden. Kann man über Gert Medien erhalten. Ein ausgezeichnetes Geschenk kostet 20 Euro. Diese Doppel-CD, DVD. Und die ist auch ein besonderes Geschenk für Menschen, die mit Jesus noch nicht viel anfangen konnten. Und deshalb kann ich die nur empfehlen. Wer gut Englisch kann, kann natürlich schon die zweite Staffel sich anschauen. Alles wird über Spenden finanziert. Jede Staffel kostet etwa 10 Millionen Euro oder Dollar. Wird alles über Spenden finanziert. Ist noch nie da gewesen. Jetzt, als das jetzt in Deutsch rauskam, diese Serie, da war sie auf Nummer 1 der Spiegel-DVD-Liste. Sofort in der ersten Woche auf Nummer 1 die am meisten gekaufte DVD in Deutschland. Schon eine tolle Sache. Also, mich hat sie seit anderthalb Jahren fasziniert, mich diese Serie. Ich sehe die Entwicklung, ich sehe, wie sie das herstellen. Wenn man die Kommentare liest, tausende von Kommentare, manche sind so bewegend, wie Menschen zum Glauben kommen. Oder der Matthäus als Autist wird er hier dargestellt. Autistische Kinder, die diesen Film sehen, aber immer, das bin ich. Und so hat die Regisseure haben die Jünger wirklich aus verschiedenen Persönlichkeiten gestaltet. Und die Menschen, denen sie begegnen, sind so unterschiedlich, wo dann auch Wunder geschehen. Es ist faszinierend. Man wird direkt hineingezogen in diese Szenen, als wenn man selbst ein Teil der Geschichten Jesu. Also, lohnt sich. Haltet euch da nicht so dran fest, wenn es nicht immer ganz exakt biblisch ist. Wir haben es in der Bibel sehr komprimiert. Matthäus hat seine Art gehabt, für die Juden zu schreiben, hat deshalb in einer bestimmten Reihenfolge das gemacht. Markus hat es wieder anders gemacht, Lukas wieder anders und Johannes hat eine ganz andere Sichtweise auf Jesus gehabt. Also, die Filmemacher versuchen, Szenen zu schaffen. Also der David Escherich, der ja hier schon auf den Jugendkongressen waren, auf dem Jugend Mission Kongress, der hat eine Serie, eine evangelistische, also Andachtsserie im Englischen, die heißt The Chosen. Da geht er das Buch von Schwester White durch, das Leben Jesu. Und er bezieht sich immer wieder auch auf diese Filmsequenzen, weil er sie genauso interessant und faszinierend findet. Ja? Gut, das war's für mich heute. Jetzt geht's wieder nach Hause.